Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit Clemens Werner, erster Vorsitzender der German Mixed Martial Arts Federation. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nachdem wir hier ja schon viel über verschiedene Kampfsportarten, auch Wrestling und Karate und Judo und so gesprochen haben, habe ich mir mal gedacht, wir sprechen jetzt mal über das, was da ja bei rauskommt, wenn man das alles kann. Und was auch in aller Munde ist, nämlich Mixed Martial Arts. Ja. Wie kommt man dazu?
Also ich persönlich bin dazu gekommen, einfach im Jahre 2011, dass ich zum ersten Mal, ich glaube, wie viele, die UFC gesehen habe. Die UFC ist die größte MMA-Veranstaltungsreihe der Welt und war ziemlich schnell davon fasziniert und bin darauf ins Training eingestiegen und ja, von dort ging es sozusagen weiter. Aber ich glaube, dass sehr viele zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann die UFC geschaut haben oder gesehen haben und dann gecatcht waren und sozusagen dann irgendwie im Sport aktiv geworden sind.
Ja, glaube ich auch. Ich denke mal auch, du kommst bei anderen Sportarten auch nicht davon von selbst raus, außer deine Eltern schicken dich in Judo, damit du endlich fallen lernst.
Genau,
das selbst mal. Hattest du irgendwelche Vorkenntnisse in irgendwelchen Martial Arts und konntest das dann anwenden oder musstest du bei null anfangen?
Nicht wirklich. Also ich war lange Fußballspieler, wie wahrscheinlich sehr viele in Deutschland. Ja, also meine ganze Jugend und Kindheit war immer gewissermaßen Kampfsport interessiert. Auch, sage ich mal, Wrestling interessiert. Also professionelles Wrestling, wenn man das zu Kampfsport oder es geht ja in dieselbe Richtung zählen möchte. Richtige Vorkenntnisse im Kampfsport hatte ich nicht, außer dass man irgendwann mal als Kind im Probetraining war oder ähnliches. Aber ich habe sozusagen dann 2011 sozusagen von null gestartet, aber man kommt da auch relativ schnell rein. Es gibt Anfängerklassen, man kann erstmal die verschiedenen einzelnen Bereiche, MMA setzt sich ja aus ganz vielen verschiedenen Kampfsportarten zusammen, man kann erstmal in die einzelnen Bereiche gehen und dann Step by Step das alles zusammen kombinieren und das ist auch dann relativ gut für den Einstieg.
Okay, also du hattest außer abgrätschen beim Fußball keine Kenntnisse.
Nein.
Du musstest dann Boxen, Kickboxen, Taekwondo, die einzelnen Teile erstmal lernen.
Genau. Also ich sag mal, die Schussbewegung im Fußball hilft relativ gut in Bezug auf das Kicken. Ja, also wer einen starken Schuss im Fußball hat, hat auch okay. In der Regel ganz gute Kicks. Das ist vielleicht noch, was man da verbinden kann. Aber ansonsten, ja, ist das richtig.
Okay, dann haben wir ja ein paar Fußballprofis, die später eine MMA-Karriere noch einnehmen können.
Ja.
Nun ist MMA mit Sicherheit auch bedingt durch die UFC eine der schnellst wachsenden Sportarten der Welt. Habt ihr eine Theorie oder ein Gefühl, woher das kommt, weil das Alternative zu etablierten Dingen ist oder weil es so präsent ist oder wieso?
Also ich denke, was MMA oder den Reiz des MMA ausmacht, ist halt, dass es ein sehr vielseitiger Sport ist. Ja, also MMA ist ja die Mischung oder wie der Name sagt, Mixed Martial Arts. Man kann sehr viele verschiedene Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten anwenden. Entsprechend vielseitig ist der Sport, entsprechend ja begeisternd ist der Sport auch und ja teilweise auch entsprechend explosiv. Und das ist auch einfach noch ein ziemlich junges Phänomen, ja, das ja erst in den 1990ern so richtig aufgekommen ist. Und ich glaube, es trifft einfach total den Zahn der Zeit oder wie man sagt, weil es halt, wie gesagt, sehr vielseitig ist, sehr komplex und gleichzeitig auch natürlich die Veranstaltungen sehr modern aufgemacht sind.
Es war ja irgendwie im Prinzip am Ende des 20. Jahrhunderts so eine Art Wette-Contest zu gucken, was ist die beste Kampfsportart, oder?
Genau, also das ist, sind so die Ursprünge, sag ich mal, beziehungsweise die richtigen Ursprünge sind in den Olympischen Spielen ganz früher noch, ich glaube vor Christus sogar, wo es schon das sogenannte Pankration gab, ja, wo es Ringen und Boxen kombiniert wurde. Aber ich sag mal, in der Neuzeit so wirklich fing es denn an in Japan, in Brasilien, fing dann die Wettkämpfe an und da ging es wirklich, wie du sagst, darum, welche Kampfsportart ist jetzt die überlegenere, ja? Da trat dann zum Beispiel ein Karatemeister gegen Taekwondo an, ein Boxer gegen jemanden vom Jiu-Jitsu und ähnliches. Und daraus hat sich dann sozusagen langsam entwickelt, diese Vermengung der verschiedenen Kampfsportarten und sozusagen dann die Verschmelzung zum MMA, wo man halt dann diese ganzen verschiedenen Techniken aus allen möglichen Bereichen kombinieren kann.
Ist man denn dann heutzutage als MMA-Fighter quasi komplett oder ja literate in allen Kampfsportarten oder gibt es noch immer dieses, ja, ich bin von Natur aus halt Boxer und kann vielleicht auch noch treten oder ein paar Griffe?
Ja, das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen im Wandel, ja. Also ich habe ja gesagt, 1990 so hat es so richtig angefangen, sage ich mal. Man sieht halt heutzutage immer komplexe oder komplettere, besser gesagt, Kämpfer, die halt sozusagen schon mit dem MMA-Training aufgewachsen sind, ja. Also Leute, die schon seit ihrer Kindheit halt nicht nur Boxen oder Muay Thai oder was auch immer trainieren, sondern von der Kindheit an halt den kompletten Mix. Und dementsprechend sieht man halt auch, je länger wir in die Zukunft sehen, werden wir immer komplettere Athleten sehen. Heute gibt es natürlich aber auch noch sozusagen, ich sag's jetzt mal, die ältere Generation, die halt vielleicht irgendwie aus dem Muay Thai oder Boxen oder Jiu-Jitsu, wo auch immer herkommt, und der natürlich ihre Spezialisierung hat und ich sag mal in den anderen Bereichen sich wahrscheinlich auch ganz gut auskennen, aber immer natürlich ihr Steckenpferd haben. Und dann halt zum Beispiel die Standkämpfer wollen dann eher den Boden vermeiden und umgekehrt. Das heißt, das sieht man heutzutage immer noch, aber ich denke, die Tendenz geht dahin, dass man halt immer komplettere Fighter oder Kämpfer, Athleten hat. Und ja, da geht auf jeden Fall der Trend hin. Aber selbst heute in der UFC siehst du halt immer noch Athleten, die aus dem Kickboxen oder Boxen rüberwechseln zum Teil und die dann natürlich probieren oder alles dafür geben, sozusagen im Stand zu bleiben und nicht auf den Boden zu kommen und da halt ihre Stärken im Stand auszuspielen. Also das gibt's durchaus noch.
Also entwickelt sich das Ganze schon so in eine weitere eigene Kampfsportart quasi.
Genau, also MMA ist eigentlich MMA ist eine selbstständige, vollständige Kampfsportart. Es ist nicht nur, also viele sagen auch, das ist ja keine eigene Kampfsportart, doch ist es, also es ist nicht nur eine Kombination aus den verschiedenen Techniken, sondern es gibt auch, sag ich mal, MMA-spezifische Techniken oder Bereiche und natürlich auch Regelungen und das Regelwerk. Insbesondere ist dann natürlich das sogenannte Ground and Pound hervorzuheben, was ich glaube nur im Sambo, wenn überhaupt, vorkommt. Das Ground and Pound ist typisch fürs MMA, ist auch oft kritisiert und verurteilt. Das Ground and Pound bedeutet, dass wenn ein Athlet auf dem Boden liegt oder auf dem Boden sich befindet und der andere sozusagen über ihm ist, dass trotzdem geschlagen werden kann. Wie gesagt, ist es der Herd von vielen Vorurteilen, weil man ja denkt, okay, der Athlet, der auf dem Rücken ist, also halt in der Unterlage gegenüber dem Athlet, der oben ist, ist unterlegen und es ist ja barbarisch oder brutal, wenn da doch zugeschlagen wird. Aber faktisch ist es so, dass einerseits der Athlet, der in der Rückenlage ist, nicht unbedingt unterlegen ist, weil er auch aus der Rückenlage selber Aktionen bringen kann, ja, also Aufgabegriffe, Schlagtechniken. Und andererseits muss man auch immer beachten, dass Schlagtechniken am Boden generell tendenziell schwächer als im Stand sind, ja, weil du die im Stand natürlich viel mehr Kraft aufbauen kannst aus der Hüfte, aus den Beinen. Das heißt, es ist ein MMA-typisches Beispiel für Techniken, aber ja, da gibt's noch andere Sachen. Also MMA ist definitiv eine eigene Sportart, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ja.
Ja, ich denke auch, dass wenn du ich sag mal, Boxer bist und dann wieder erwartend doch auf dem Boden musst, ja, dann brauchst du ja irgendeinen Plan. Und der ist wahrscheinlich, ja, sag ich mal, dann Jiu-Jitsu-spezifischer als Box-spezifischer. Und das, glaube ich, miteinander zu verbinden, auch in der Bewegung, ist, glaube ich, dann diese extra Sportart, oder genau, stelle ich mir das falsch vor?
Genau, sozusagen die Kombination, ja, also es ist halt auch ein ganz anderes Game, sage ich jetzt mal, ja, wenn du halt weißt, du kämpfst nur im Stand, ja, dann musst du ja auch überhaupt nicht an Takedown-Verteidigung oder ähnliches denken und umgekehrt natürlich, du weißt, du kämpfst nur Jiu-Jitsu am Boden, dann musst du nicht über Schlagtechniken nachdenken. Das heißt, diese Kombination aus den ganzen verschiedenen Bereichen macht es umso komplexer und das macht natürlich auch den Reiz des MMA sozusagen aus, ja.
Ja, und du brauchst da natürlich auch eine Idee, wie man sich gegen Jiu-Jitsu zum Beispiel verteidigt als Judoka oder als Boxer gegen Judo oder sowas.
Exakt.
Ist das denn dann so im Training, dass man dann bei jeder ursprünglichen Sportart einen eigenen Trainer hat oder ist das ja der Trainer oder derjenige, der trainiert, kann das alles?
Ich denke, das kann man nicht wirklich pauschal beantworten. Ja, also ganz grob kann man immer unterscheiden die drei Bereiche, sage ich jetzt mal im MMA, Striking, ja, also Schlagtechniken und alles, was damit zu tun hat, sei es jetzt Fausttechniken, Tritttechniken, Ellenbogen, Knie, ja, das sind sozusagen die Schlagtechniken, das kann man als einen Bereich sozusagen bezeichnen. Dann gibt's den großen Bereich Wrestling, ja, also Ringen sozusagen, also der Übergang zwischen dem Stand, also den Schlagtechniken und dem Boden. Und letztlich gibt's dann halt den Bereich Grappling, Jiu-Jitsu, also alles sozusagen, was eher am Boden stattfindet und was mit Aufgabegriffen zu tun hat. Und in der Regel ist es auch so, dass zwei bis drei Coaches in der Ecke des jeweiligen Athleten zugelassen sind. Und normalerweise wird es dann auch so sein, besonders natürlich bei den professionellen Veranstaltungen, dass du halt Spezialisten für die zwei oder drei Bereiche, je nachdem, wie man es sieht, hast. Es gibt aber auch natürlich Coaches, wie gesagt, die Athleten werden auch immer kompletter. Es gibt natürlich auch Coaches, die alles abdecken und dann siehst du mal auch einen, der hat nur einen dabei. Aber normalerweise kann man das so in zwei, drei Bereiche, sag ich mal, zusammenfassen. Also du hast jetzt nicht da 6, 7 Coaches für Boxen, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Ringen. Also das wäre ein bisschen viel, ja. Aber 2 bis 3 Coaches sind durchaus üblich, ja.
Ja, es würde wahrscheinlich auch irgendwann in der Ringecke,
genau,
ein bisschen voller als in so eine Ecke passt.
Genau, das wäre irgendwann nicht mehr kontrollierbar, ja.
Nun sagtest du ja gerade, das ist hochgradig komplex, vor allen Dingen die Übergänge zwischen den Sportarten oder ja stehen und sitzen und liegen und was weiß ich. Das ist also wesentlich mehr als dieses Klischee der Käfigprügelei. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Leute denken, das ist Käfigprügelei?
Ja, also erstmal stimme ich dir natürlich zu, das ist ein sehr, sehr komplexer Sport, den man nicht gut, sage ich mal, ausführen kann, wenn man nur 3 Gehirnzellen hat, um es mal ganz platt zu sagen. Die vielen Klischees, die gegenüber MMA vorhanden sind, sie werden schwächer, muss man dazu sagen, sind meiner Meinung nach einfach historisch zu beurteilen. Ja, also wir sagen immer 1993 mit der Gründung der UFC, Anfang der 90er, ist sozusagen die Geburtsstunde des MMA. Und zur damaligen Zeit wurde halt die UFC promoted mit dem Slogan "There are no rules", also es gibt keine Regeln, wurde promoted. Und dementsprechend wurde halt ein extrem martialisches Bild des Sports vermittelt. Von daher rührt das, glaube ich, also im weiteren Verlaufe dann gab es halt auch in den USA entsprechende Gegensprecher, weil es war halt wirklich relativ brutal. Kaum oder keine Regelung, wie gesagt, also Tiefschläge waren erlaubt, Tritte zum Kopf eines am Boden liegenden Gegners, alles Mögliche war erlaubt, ja, also wirklich so ein typischer, ich sage jetzt mal, Hinterhofkampf ohne Regeln, wie man ihn sich vorstellt. Das waren die Beginne des Sports. Im Laufe der Zeit hat sich daraus aber, wie gesagt, ein sehr stark regulierter und mit einem klaren Regelwerk versehener Sport entwickelt. Aber trotzdem ist irgendwie, sag ich mal, das Klischee aus den Anfangstagen hat sich sozusagen rübergerettet. Und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen bis heute drin. Und ich meine, auch viele Leute beschäftigen sich viel zu wenig mit dem Sport, bevor sie sozusagen darüber reden oder darüber urteilen. Natürlich, wenn man, sag ich mal, MMA bei YouTube eingibt oder sowas, dann findet man natürlich tendenziell Szenen, die vielleicht Leute, die sich nicht damit auskennen, eher abschrecken. Hinzu kommen, wie gesagt, die Vorurteile aus den Anfangszeiten und dann ergibt sich sozusagen dieses Bild, was bei manchen noch im Kopf ist. Aber wie ich schon eingangs erwähnt hatte, das Bild verbessert sich definitiv. Die Leute werden offener gegenüber dem Sport, beschäftigen sich tatsächlich damit, sehen, okay, das ist ein regulierter Sport, es gibt Regeln, es gibt Gewichtsklassen, offizielle etc. pp. Und wir sind auf einem guten Weg, dass diese Klischees dann früher oder später endgültig verschwunden sind und MMA definitiv salonfähig ist.
Und zu diesem Weg und die Regeln und alles, was der Clemens und die GMMAF, die German Mixed Martial Arts Federation, damit zu tun hat, kommen wir nach einer kleinen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Clemens Werner von der German Mixed Martial Arts Federation. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, was Martial Arts ist, wo es herkommt, dass das schon mehr als bloße klischeehafte Käfigprügelei ist, die vielleicht auch durch, ja, wo das bei euch stattfindet, nämlich in einem, ja, achteckigen Maschengradkäfig, ja, befeuert wird. Aber warum ist dieser, ja, Käfig so wichtig?
Ja, also der Cage oder Käfig oder wie auch immer man es nennen will, ist, wie du gesagt hast, eine Ringfläche, die von einem Maschendrahtzaun umspannt ist. Das sieht natürlich auf den ersten Blick für Außenstehende, die sich nicht mit dem Sport auskennen, vielleicht martialisch aus, wie ein Gefängnis, oder erinnert sie an irgendwelche anderen Klischees oder Filme aus sonst wo. Aber letztlich geht es darum bei dem Cage, dass er die Athleten schützt. Und zwar schützt davor, dass sie aus dem Cage oder der Ringfläche herausfallen. Ja, also im MMA, wie gesagt, ist es kein Boxen. Selbst beim Boxen fallen oder gab es schon Vorfälle, wo die Athleten sozusagen aus dem Ring beziehungsweise durch die Ringseile gefallen sind. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Beim MMA ist die Gefahr natürlich nochmal viel höher, weil da nicht nur geboxt wird, sondern auch gerungen wird, Takedowns, Würfe. Das heißt, die Gefahr, aus einem Ring mit Seilen beim MMA zu fallen, ist ziemlich hoch. Und dafür sollen die Athleten einfach geschützt werden. Und dafür ist einfach dieser Maschendrahtzaun da. Hat also nichts mit martialischem Klischee oder Ähnlichem zu tun, sondern dient dem Schutz der Athleten und auch dem reibungslosen Ablauf des Matches. Denn wenn der Referee alle 60 Sekunden die Athleten innerhalb des Rings repositionieren müsste, damit sie nicht aus dem Ring fallen, dann hätte man nicht wirklich einen, ja, reibungslosen Ablauf und das Match würde ständig unterbrochen werden.
Ja, so ein Match im MMA ist ja auch relativ schnell meist. In der UFC sind es, glaube ich, 3x5 Minuten oder sowas, in denen aber auch, ich sag mal, 3x5 Minuten lang Action ist. Ist deswegen die Kampfzeit interessanter und kürzer als beim Boxen? Oder kommt es da auch häufig zu Punktentscheidungen?
Ja, also du hast es richtig gesagt, 3x5 Minuten ist die normale Matchzeit sozusagen für professionelle Matches. Es gibt dann noch Unterschiede bei den Amateuren, da sind es 3x3 Minuten und bei den Profis bei Titelkämpfen sind es 5x5 Minuten. Die Matchzeit ist insofern halt...
Was immer noch kurz ist.
Ja, im Vergleich zum Boxen. Aber man muss sagen, also einerseits ist die Belastung eine andere. Ja, ich würde jetzt mal einfach behaupten, MMA ist, wenn es halt, sage ich mal, zur Sache geht, in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr anstrengend, weil halt einfach so viele verschiedene, wie wir schon gesagt haben, Techniken zum Einsatz kommen und das sehr komplex ist. Andererseits sind die Matches bei den Profis zum Beispiel auf 5 Minuten angesetzt, weil du halt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, dass das Match verlagert sich auf den Boden, dann kann es halt sein, dass der Athlet halt eine gewisse Zeit erstmal braucht, um sich vorzuarbeiten von der Guard in die Halfguard, Sidemount und so weiter. Das heißt, das ist, denke ich, auch einer der Hauptgründe, wieso die Rundenzeit auf 5 Minuten erhöht ist. Und andererseits ist die, wie du gesagt hast, die Zeit insgesamt geringer, weil es halt ein sehr fordernder Sport ist, der sehr anstrengend ist, ja.
Mhm. Nun bist du ja erster Vorsitzender der German Mixed Martial Arts Federation. Nun wissen wir von anderen Sporten, wie zum Beispiel Boxen oder auch Wrestling, da gibt es ja Promotions, Verbände wie, ich sag mal, Sand am Meer. Mhm. Der Eindruck ist so ein bisschen, das ist beim MMA ähnlich. Was macht ihr denn dann in Bezug auf MMA außer ja, Veranstaltung?
Also man muss ganz klar unterscheiden zwischen Veranstaltungsreihen, ja, also einfach jemand, der Veranstaltungen durchführt, und den Verbänden. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Veranstaltungsreihen. Verbände gibt es in Deutschland nur 2. Ja. Es gab mal mehr, allerdings haben da sozusagen Fusionen stattgefunden und wir sind jetzt sozusagen auf die Zahl 2 runter. Das heißt, es ist ziemlich übersichtlich. Wohingegen, wie gesagt, Veranstaltungsreihen gibt es zahlreiche im Amateurbereich, aber auch im Profibereich. Der Verband oder unser Verband, besser gesagt, ist auch in verschiedenen Bereichen tätig. Also einerseits ist es uns natürlich wichtig, die Öffentlichkeit über generelle MMA-Themen zu informieren, auch Vorurteile zu entkräften, zum Beispiel durch einen Podcast wie diesen hier. Andererseits sind wir natürlich bestrebt, dass klare Regularien und Sicherheitsanforderungen im Sport sozusagen gelten, damit halt einerseits natürlich die Athleten geschützt werden und natürlich auch die Öffentlichkeit sieht, okay, das ist ein klar regulierter Sport. Dementsprechend setzen wir zum Beispiel die sogenannten Unified Rules of MMA, also es ist ein international anerkanntes Regelwerk um und haben halt diese natürlich dann auf Deutsch übersetzt und wenden die bei den Veranstaltungen an. Dann, wie du sagst, wir veranstalten auch selber Veranstaltungen, allerdings nur im Amateurbereich. Also man muss unterscheiden zwischen den Amateuren und den professionellen Athleten. Die Unterscheidung ist dabei einfach im Regelwerk, das heißt im Profi-Regelwerk ist mehr erlaubt als bei den Amateuren. Die Amateure sollen stärker geschützt werden. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Bei den Profis sind zum Beispiel Ellenbogen erlaubt, bei den Amateuren ist es verboten. Bei den Profis sind Knie zum Kopf erlaubt, bei den Amateuren verboten. Und auch gewisse Aufgabegriffe sind bei den Profis erlaubt, die bei den Amateuren verboten sind. Und da unterscheiden wir. Wir veranstalten, wie gesagt, selber ausschließlich Amateurveranstaltungen, weil wir denken, das ist definitiv sozusagen die Aufbauarbeit, die ein Verband leisten muss. Und dort sozusagen veranstalten wir jährlich 4 regionale Meisterschaften, bei denen sich die Athleten qualifizieren können für die deutsche Meisterschaft, die jährlich stattfindet, außer in Corona-Zeiten. Ansonsten betreuen wir auch sozusagen die Profi-Veranstaltung mit unseren Offiziellen. Das heißt, wir bilden selber Offizielle aus, die natürlich auch geprüft werden und die Standards erfüllen, um die Athleten halt sicher betreuen zu können. Und diese Offiziellen setzen wir natürlich bei unseren eigenen Veranstaltungen ein, aber wir unterstützen auch andere Veranstaltungsreihen mit unseren Offiziellen. Ansonsten bilden wir auch Coaches aus, also MMA-Coaches. Mhm.
Die Sicherheit ist eine gute Frage, weil wenn ich mir so MMAs angucke, auf YouTube oder so, da fließt ja eine Menge Blut. Und dann ist ja nur quasi in unmittelbarer Nähe der Ringrichter. Wie gut ist der denn, sag ich mal, Erste Hilfe medizinisch ausgebildet, weil du gerade meintest, wir bilden die aus?
Ja. Also, dass viel Blut fließt, ist auch so ein typisches Klischee, aber ja, natürlich, insbesondere im Profibereich sind Cuts keine Seltenheit aufgrund von Techniken wie Ellenbogenstößen, die halt schnell zu Cuts führen. In dem Fall sind die Ringrichter nicht sozusagen für die medizinische Versorgung zuständig, sondern außerhalb des Cages oder des Rings sitzen immer Ringärzte und auch Sanitäter. Also unter unserer Aufsicht zum Beispiel dürfen keine Veranstaltungen stattfinden, bei denen keine Ringärzte und keine Sanitäter sind. Sobald dann jemand verletzt ist, K.O. geht oder ähnliches, das Match beendet wird, kommt sofort der Ringarzt herein, kümmert sich um den, behandelt den, gegebenenfalls wird er auch im Backstage-Bereich weiter behandelt. Falls es wirklich eine Ärzteverletzung ist, kann er auch dann direkt ins Krankenhaus gefahren werden. Das heißt, in dem Sinne liegt die medizinische Verantwortung nicht beim Referee, aber beim Referee liegt die Verantwortung, dass er halt das Match stoppt, sobald sich der unterlegene Athlet nicht mehr effektiv verteidigt. Das heißt, wenn jetzt der Referee sieht, okay, es kommt Ground and Pound, und der Athlet verteidigt sich nicht mehr intelligent, also hebt zum Beispiel nur die Deckung hoch, aber bewegt sich nicht mehr, dann bricht er das Match ab. Ja, genau das Gleiche natürlich beim K.O. oder bei einem Aufgabegriff, einer Submission. Der Referee ist also dafür zuständig, das Match zu beenden, sobald er denkt, okay, klar, bei K.O. und Submission ist es klar, aber auch sobald er sieht, der Athlet verteidigt sich nicht mehr intelligent.
Also ist trotz aller, in Anführungsstrichen, Brutalität euch und wahrscheinlich auch allen anderen Verbänden oder Veranstaltungen sein, die Sicherheit der Athleten durchaus wichtig. Und das Klischee, ja, die hauen sich da halb tot, trifft also nicht zu.
Das Klischee ist völlig falsch und auch, ja, wie gesagt, ist halt ein typisches Klischee und Vorurteil. Ich habe auch oft Bekannte oder Leute generell, die dann auf so eine Veranstaltung mal kommen und auch mit den Klischees kommen, dann aber sehen, wie reguliert das wirklich abläuft und wie hochmotiviert die Ärzte und Offiziellen sind, und dann halt diese Klischees auch ganz schnell entkräftet sind. Also die Nummer eins Priorität ist definitiv die Gesundheit der Athleten. Ja, da geht es nicht darum, irgendwie Schlachten im Käfig zu veranstalten, sondern sobald der eine Athlet sich nicht mehr intelligent verteidigt, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das Match vorbei. Und da gibt es auch keine Kompromisse. Nummer eins Priorität, und so werden auch die Referees und Ärzte natürlich geschult, ist die Sicherheit der Athleten und die Gesundheit natürlich. Und der Ringarzt zum Beispiel kann auch in den Rundenpausen jederzeit reinkommen, jederzeit den Athleten untersuchen. Der Referee kann während des Matches das Match stoppen, wenn er denkt, der Athlet oder sich nicht sicher ist, ob der Athlet noch kampffähig ist, kann den Ringarzt reinholen. Das heißt, da sind diverse Mechanismen vorhanden, um die Athleten zu schützen. Und dementsprechend ist dieses Klischee der brutalen, unregulierten Schlägereien heutzutage überhaupt nicht mehr tragbar.
Das hört sich so an. Wenn ich jetzt MMA anfangen möchte, oder mein Sohn oder meine Tochter oder sowas, komme ich dann dazu, da anzufangen, um dann vielleicht doch irgendwann mal UFC zu kämpfen und mein Geld damit zu verdienen oder irgendwas anderes?
Ja, also das kommt natürlich darauf an, so ein bisschen, wo man lebt. Ja, wir sind in dem Bezug auch noch ein bisschen in der Grundlagenarbeit. Also ich hatte ja angesprochen, dass wir MMA-Coaches ausbilden. Da hat jetzt zum ersten Mal im Jahre 2019 die Ausbildung stattgefunden. Jetzt Corona-bedingt sind wir da ziemlich ausgebremst worden. Aber unser Interesse als Verband ist es natürlich, dass man auch die Coaches oder dass die Coaches gewisse Standards erfüllen. Dass sozusagen, wenn du jetzt deinen Sohn oder deine Tochter zum MMA schickst, dass du sozusagen siehst, okay, das ist ein zertifizierter Coach oder ein zertifiziertes Gym. Da kann ich meine Kinder sozusagen ohne Bedenken hinschicken. Die wissen, wie man didaktisch den Kindern was beibringt. Die wissen, dass Kinder nicht mit Vollkontakt trainieren sollen und so weiter und so fort. Da sind wir definitiv noch in der Grundlagenarbeit, aber wie gesagt, die Bestrebungen sind dahingehend, dass wir Coaches ausbilden, die halt die entsprechenden Standards erfüllen, sodass auch Leute, die damit anfangen wollen, sozusagen mit Sicherheit trainieren können. Jetzt aktuell ist es natürlich so, dass das noch nicht flächendeckend in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wenn man jetzt anfangen möchte, sollte man erstmal die Suchmaschine Google sozusagen benutzen und sich erstmal informieren, was gibt es denn für Gyms in meiner Nähe. Einfach mal zum Probetraining gehen, schauen, was das Gym für einen Eindruck macht und auf der Basis dann halt sozusagen weiterverfahren. Ansonsten ein bisschen Orientierung gibt vielleicht auch unsere Website, also www.gemmaf.de, wenn ich das hier so sagen darf.
Die kommt auch in den Shownotes.
Okay, perfekt. Wir haben nämlich Mitgliedsschulen, das heißt, MMA-Schulen können Mitglied bei der Gemmaf werden und die sind auch alle aufgelistet auf unserer Website. Das heißt, wenn man sozusagen bei diesen Gyms trainiert, kann man sich sozusagen sicher sein, weil wir die auch sozusagen einmal auf Herz und Nieren prüfen und auch mit denen sprechen und die auch kennen. Da kann man sich dann ziemlich sicher sein, dass das halt kein Gym ist, wo dann, wie gesagt, irgendwelche Schindluder betrieben wird oder irgendwelche altertümlichen Trainingsmethoden angewandt werden.
Also keine leeren Ölfässer stemmen und so, sondern vernünftig.
genau.
Trainingsablauf nach didaktisch und sportwissenschaftlichen Methoden.
Genau, das
und
ist
nicht
das Ziel.
Irgendwelcher Kram aus irgendeinem Kampfsportfilm.
Genau.
Hat mir gefallen, mit dir über M&A zu reden und ja auch die Klischees, die da rumschwirren zu entkräften. Hast du noch irgendetwas, was du unbedingt unseren Zuhörern sagen möchtest?
Ich würde einfach gerne loswerden, wie vielleicht schon angeklungen ist, dass es halt, denke ich, wichtig ist, dass wenn man sozusagen sich eine Meinung zu etwas bilden will, dass man sich erstmal darüber informiert und halt vielleicht nicht das Klischee, das man irgendwie im Hinterkopf hat, als gegeben hinnimmt, sondern vielleicht mal Suchmaschinen bemüht und auf die Verbandswebsite geht und sozusagen schaut, ob denn sozusagen die Klischees oder was auch immer vielleicht vorherrscht, ob das sozusagen zutrifft. Natürlich auch gerne mal auf eine Veranstaltung kommen, insbesondere unsere Amateurveranstaltungen sind da, denke ich, vorbildlich und auch die von uns betreuten Veranstaltungen und sich einfach mal selber ein Bild machen und vielleicht nicht nur auf den Vorurteilen oder was andere sagen, sozusagen sich da eine Meinung bilden. Und für die, die sowieso schon im Sport motiviert sind und sich vielleicht auch weiter engagieren möchten, möchte ich natürlich ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also unser Verband basiert komplett auf ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, alle, die da tätig sind, machen es aus Herzblut für den Sport, wollen den Sport voranbringen. Und wenn jetzt da ein oder andere der Zuhörer sozusagen sich auch angesprochen fühlt und vielleicht auch im Verband aktiv werden will oder als Mitglied bei uns einsteigen möchte, dann kann ich nur sagen, meldet euch bei uns und jede helfende Hand ist gerne gesehen.
Das hört sich doch gut an. Also ich glaube, dass da einige Leute um die Ecke kommen werden und mit euch mit Sicherheit mal über das Mitarbeiten sprechen möchten. Und bei den Veranstaltungen werde zumindest ich dann demnächst mal vorbeischauen und mir das vor Ort angucken und mit dir vielleicht auch vor Ort reden. Mhm. Es war mir ein Vergnügen und hat echt Spaß gemacht, mal die Klischees auch aus diesem Kampfsportbereich auszutreiben. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung und du bist natürlich herzlich willkommen auf unseren Veranstaltungen. Bis bald.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.